Eigentlich kennst du mich ja länger. Also theoretisch. Ne? Eigentlich müsstest du
rein gewinnen. Mathematisch. Also ich hatte mal Mathe LK. Ja. Sind es 23 Jahre du mich, ich dich. Also warum länger? Also das
ja,
ist
ja, aber ich war ja ein Baby, würde ich sagen. Ne? Also eigentlich theoretisch würde ich sagen, dass Mama eigentlich... Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, heute einen ganz, ganz besonderen Gast mit dabei zu haben. Und zwar... meine Mama. Schön, dass du da bist, Mama. Ich freue mich sehr. Ich hatte das schon seit Jahren auf dem Herzen, wenn ich einen Podcast mache, dass der erste Gast du bist, weil du natürlich in meinem Leben eine riesengroße Rolle spielst. Und ihr habt ja, wenn ihr die erste Folge geguckt habt, auch schon erfahren, dass meine Eltern ja schon gerungen hatten mit der Entscheidung, ob ich leben darf, beziehungsweise haben das wirklich in Gottes Hände gelegt. Und deswegen bin ich so dankbar und ich glaube, es gibt keinen besseren ersten Podcast-Gast als meine Mama und ich freue mich sehr. Um Mama ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir am Ende ein kleines Spiel vorbereitet. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und da werden wir sehen, ob Mama mich besser kennt oder ich Mama besser werden. Mal gucken. Was denkst du, wer wird gewinnen, Mama, denkst du?
Ich muss noch mal sagen, dieses Spiel hat die Sophia vorbereitet, nicht wir. Ich weiß überhaupt nicht, was kommt.
Ja, mal gucken.
Mal sehen, vielleicht ist es unentschieden, was ausgeht.
Ich habe auf jeden Fall ein Stechen sonst. Also ich habe 6 Fragen vorbereitet. Okay. Und wenn es 3-3 stehen sollte, gibt es auf jeden Fall noch eine 7. Frage. Es wird einen Gewinner geben, es gibt einen Verlierer. Also
gibt es auch einen Preis?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht gibt es einen Preis nicht für dich, sondern vielleicht für die Community. Wir überlegen uns das mal. Okay. Werdet ihr dann auf jeden Fall auf Instagram sehen. Genau. Mama, vielleicht stell dich einfach mal ganz kurz in ein paar Sätzen vor, wie du heißt und genau.
Ich heiße Claudia Jacqueline Küster. Ich bin 59 Jahre alt, habe 2 wunderbare Töchter. Eine kennt ihr jetzt schon.
Ja. Das bin ich.
Genau. Und die ältere Tochter, die ist 2 Jahre und 9 Monate älter. Die ist mittlerweile Schwester Talita. Und dann haben wir, was ihr ja auch schon wisst von der ersten Podcast-Folge von Sophia, noch 2 wunderbare Kinder, den Bartholomäus und Anna Maria, die schon im Himmel sein dürfen und auf die ich mich tierisch freue. Deswegen wisst ihr, dass ich an die Auferstehung glaube, dass die mir irgendwann mal entgegenlaufen werden.
Ja, sehr schön.
Und ich bin natürlich verheiratet.
Genau, mit einem ganz, ganz tollen Mann, meinem Papa. Vielleicht werden wir ihn auch mal irgendwann in der Podcast-Folge begrüßen zu dürfen oder zusammen. Ich glaube, das wäre auch, glaube ich, ganz, ganz schön. Genau, und du bist Kölnerin, richtig?
Das ist korrekt.
Ja, Mama ist so wie ich hier in Riel aufgewachsen und ich glaube, da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema. Ich würde gerne heute mit Mama ein bisschen darüber sprechen, wie so Mamas Anfang oder wie die Lebensgeschichte mit dir und Gott geschrieben worden ist von Anfang an. Es ist natürlich viel, deswegen haben wir das so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Themen und wollen heute so, sag ich mal, die ersten paar Lebensjahre betrachten bis ungefähr
25.
Genau. Und ja, Mama, ich würd mal einfach starten mit der Frage. Ich jetzt, wisst ihr, aus der ersten Podcast-Folge bin in einem sehr katholischen Elternhaus aufgewachsen. Wie war das vielleicht bei dir, Mama? Bist du auch in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen? Oder wie würdest du sagen, hast du Gott in deiner Kindheit kennengelernt?
Also ich würde sagen, meine Eltern waren jetzt nicht die praktizierenden Katholiken. Also das heißt, wir sind nicht jeden Sonntag gemeinsam als Familie in die Kirche gegangen. Oder haben auch nicht zusammen als Familie, wie wir das mit euch gemacht haben, ne, zusammen gebetet, zusammen Lobpreis gemacht. So, das kenne ich aus meiner Herkunftsfamilie nicht. Meine Eltern sind schon verstorben, aber sie haben uns, also ich habe noch einen Bruder, wir sind getauft worden, wir durften zur Kommunion gehen, wir durften zur Firmung gehen. Also ja, also das haben sie uns geschenkt, das kann ich jetzt, wo ich älter bin, rückwirkend so sehen, ne, dass ich das ja geschenkt bekommen habe von meinen Eltern und sie haben nichts verhindert. Also ja, also es ist, ne, und mein Bruder, der war eher so, dass er in den Domchor durfte, musste, weiß ich nicht, muss man ihn selber mal fragen. Der hat eine wunderschöne Stimme, ne, also dann war er weg hier auch aus der Gemeinde, wo wir hier leben in Riel. Und ich habe irgendwie, bin da in Riel hängen geblieben. Ja, so, meine Eltern haben gesagt, okay, dann gehst du sonntags. Als ich meine Mutter irgendwann mal gefragt, wieso gehst du eigentlich nicht mit? Ja, ich muss ja kochen. Also das mal so, ne? Also sie haben, ja, nichts verhindert, so, aber das ist so lebendig oder was du mit Johanna erlebt hast oder was wir als Gesamtfamilie erleben durften, das hatte ich als Kind nicht.
Ja, aber dann warst du auf jeden Fall in der Gemeinde hier in Engelbert auf jeden Fall engagiert. Was genau hast du da gerne gemacht in der Gemeinde?
Also was ich wirklich gerne gemacht habe, ist halt auch Musik. Ich singe auch sehr gerne. Und irgendwann war das Keyboard nicht mehr besetzt. Und dann hat unsere Chorleiterin gefragt, ey Claudia, kannst du Keyboard spielen? Und wir haben uns jede Woche einmal getroffen mit mehreren Leuten, um halt einen Jugendchor aufzubauen. und haben auch einmal im Monat einen richtig coolen Jugendchor geleitet und gemacht. Das war cool. Dann habe ich irgendwann, hat der Priester gefragt, hier, da sind so Kommunionkinder, ne, die müssen irgendwie weiter begleitet werden, so bis zur Firmung. Und dann hatte ich auch eine andere Claudia. Wir beide haben dann gesagt, okay. Und dann haben wir jeden Dienstag in Treu mit den Kindergruppenstunden gemacht, 1,5 Stunden. Das haben wir fast 8 Jahre lang gemacht, bis die dann wiederum Gruppenleiter waren. Also als sie dann so 16 wurden, dann haben die uns abgelöst. Und was ich total auch cool fand, wir sind jedes Jahr wirklich nach Österreich gefahren mit Kindern und Jugendlichen. Und da waren wir halt Gruppenleiter. Also und auch Pfingstlager. Und was ich daran aber cool fand, war halt, wir haben halt hier in Riel eine sehr unterschiedliche ja, Struktur von Menschen. Wir haben die ganz Reichen mit Villen und großen Häusern um die Flora. Aber wir haben auch wirklich Brennpunkt. Und was ich damals richtig cool fand, dass es echt Menschen gab, die viel Geld gespendet haben, sodass wir eben auch aus dem Brennpunkt Kinder mitnehmen durften nach Österreich. Und da merkt ihr auch so, ich bin so ein Gerechtigkeitstyp, immer schon als Kind und Jugendlicher gewesen, ob ich Klassensprecherin war, immer die, die so benachteiligt waren. Und das hat mich geprägt, dieses soziale Engagement, wirklich für auch die armen oder ärmeren Kinder da zu sein. Und ich fand das immer total schön, wenn Kinder eben auch Heimweh hatten, die zu trösten und ja, auch ihnen zuzuhören, auch den Jugendlichen, was nicht so gut in den Familien ist. Also das war immer schon so, wo mein Bruder immer gesagt hat, boah, die kommen ja alle zu dir. Also mein Bruder und ich, wir hatten oder haben es bis heute ein ziemlich closes Verhältnis und wir sind auch nur 2 Jahre, 4 Monate auseinander. Und deshalb, die kommen immer alle zu dir, ohne dass ich die gesucht habe.
Das kann ich bestätigen, das ist bis heute so. Das war nicht nur damals so, in so Gruppenleiterzeiten, sondern ich glaube, das ist ein Charisma, was Gott dir geschenkt hat, dass du da wirklich dienen darfst mit Menschen, die wirklich ihr Herz dir ausschütten und du darfst denen Mutter sein. Ich glaube, viele meiner Freunde, die vielleicht auch diesen Podcast hören, wissen das, wenn man Mama kennenlernt, dass sie eine Mama für so viele ist und nicht nur für mich und Johanna. Und ich glaube, das haben damals schon die Kinder gespürt und das heute noch, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Menschen. Genau. Was würdest du sagen, wie war das damals? War das sehr christlich geprägt, also in dem Sinn, dass ihr viel Gottesdienst hattet oder auch sehr viel Jesus so im Fokus? Oder war das eher so eine Sozialarbeit, wo du gesagt hast, ich kann mich da sozial engagieren? Wie viel Glauben, würdest du sagen, war da so da?
Ja, ohne, sag ich mal, das überheblich zu sagen oder zu beurteilen. Du weißt ja nie, was wirklich auch durch alleine die Musik, die wir gemacht haben in so einem Jugendgottesdienst, in den Herzen der Menschen, die dann da waren, ja, passiert ist. Ne? Aber so bis 25, würde ich sagen, dachte ich, bin gut katholisch, ja, und sozial engagiert. So, ne? Und ich habe immer irgendwie an Gott geglaubt. Also das war überhaupt gar nicht das Thema, aber ich hatte keine persönliche Beziehung. Das hat mir aber auch keiner bis dahin gesagt, das muss man auch mal klar sagen. Wo es, sag ich mal, ein bisschen anders geworden ist. Wir hatten einen sehr tollen Kaplan, als ich 14 war, der kam. Und vorher, muss man auch sagen, hatte mir leider auch jemand, ein Priester, der uns immer das strafende Gottesbild, also ich glaube, die Generation von mir bis auch die Älteren kennen das. Und der kam, als ich 14 war und hat gesagt, Gott ist die Liebe. Ja, Liebe. Und der hat dann angefangen, da kam zum Beispiel Taizé ins Spiel. Als ich 18 wurde, war das internationale Taizé-Treffen in Köln. Und das muss ich auch immer noch zu meinen Eltern sagen, die sind sehr gastfreundlich. Das heißt, als ich gesagt habe, also ich durfte immer alles machen, aber sie haben, sage ich mal, sind nicht mitgekommen. Ja? Aber ich habe gesagt, ich möchte junge Leute aufnehmen. Mama, geht das? Und da haben meine Eltern sofort gesagt, natürlich darfst du das. Und ich glaube, durch Taizé war diese internationalen Treffen, es gab ja noch lange keinen Weltjugendtag, so wie ihr das jetzt habt, ja, aber Frère Roger war der Erste, der gemerkt hat, boah, die Jugend international, ja, und meine kleine Bubble hier in Riel, ja, super tolle junge Menschen, auf einmal habe ich gemerkt, wow, das ist Christsein. Und einmal dann, dass es in Köln war, und dann bin ich halt mit 20 auf 21 halt nach Rom. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist noch internationaler, ja. Wir saßen mitten in diesem Petersdom, das muss man sagen, Taizé ist so, dass man auf dem Fußboden sitzt. Das kannte ich aus meiner Kirche auch nicht, ja. Und auf einmal saßen wir alle jungen Menschen im Petersdom auf dem Fußboden und sangen unsere Taizé-Lieder, ja. Und irgendwann hat dann irgendwer auf Englisch gerufen, the Pope is coming, ja, so. Und dann sind wir natürlich doch aufgestanden, ja, so. Und diese Freude, dieses Internationale, auch dann draußen auf dem Petersplatz, wir haben getanzt, gesungen, die Italiener, die Spanier, die haben ihre Gitarren rausgenommen. Und das zu erleben, diese Freude am Glauben, und es ist so mehr gibt, habe ich schon gespürt durch Taizé, weil auch als ich da nach Taizé gefahren bin mit unserer Gruppe aus hier Köln, da waren dann Kleingruppen, da haben wir auf einmal so diese Bibel, muss ich ehrlich sagen, hatte ich selber vorher noch nie aufgeschlagen. Und dann haben diese Brüder mit uns eben auch so eine Art Bibelteilen gemacht. Da habe ich so ein bisschen geschnuppert. Aber dann war das auch so ein bisschen, dann habe ich irgendwann angefangen, Ausbildung, Studium. So. Aber Taizé, würde ich sagen, war auch prägend.
Vielleicht für die Leute, die Taizé nicht kennen, kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wo ist das und was ist das?
Okay, Taizé ist eine Community in Frankreich. Und Frère Roger hatte damals schon auf dem Herzen so die Einheit der Christen. Also es ist ökumenisch, da sind halt die Katholiken, da sind die Evangelien. Und dass Jesus eigentlich so das Zentrum ist. Das ist ein einfacher Lebensstil. Jeder kann kommen, du kannst da mitarbeiten. Und es gibt so eine Struktur, sehr viel, die Psalmen, die gesungen werden, sehr einfache Lieder. Also einfach was, jeder kann es lernen, meine ich. Ne? Ja. So, es muss man jetzt nicht die Philharmoniechor haben oder so. Aber die sind sehr, weil es ist das Wort Gottes, was du immer wieder singst, tiefer und tiefer in dein Herz kommt.
Ja, und das war ungefähr mit 14 oder wann warst du das erste Mal, würdest du sagen?
Nee, 18. Also 18 war das internationale Treiben wirklich in Köln. Mhm. Und dann bin ich eigentlich jedes Jahr, bin ich nach Paris, ich bin nach eben mit 21 dann halt nach Rom, genau.
Ja, und dann, glaube ich, kommt einer der, sag ich mal, größten Ereignisse. Ich glaube, du bist nach Israel gefahren, da warst du 25, richtig?
Genau.
Wie kam es dazu und wie war die Fahrt oder war das organisiert von der Gemeinde aus oder wie war das?
Nee, da war ich dann schon im Studium. Also nach der Ausbildung habe ich halt noch ein Studium gemacht. Und während des Studentenlebens, sag ich mal, hat der Jugendstadtseelsorger damals in Köln gesagt, er möchte eine Pilgerreise machen nach Israel 1992. Und die Ausschreibung habe ich halt gesehen. Dazu muss man natürlich sagen, ich habe sie auch deswegen gesehen, weil ich von wegen hier Sozialengagement, da waren ja unsere Jugendlichen, da muss ich mal kurz nochmal zurückspringen, ja, die haben die Arbeit übernommen, aber ich habe mich halt politisch und sozial engagiert auf der Stadtebene, ne? So für Kinder- und Jugendarbeit und dann war ich da halt einfach, kriegte ich einfach diese Infos ganz gut, was alles so läuft in Köln. Ja, da ich gerne reise, das war immer schon...
Das stimmt, da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, würde ich sagen, Mutter, Tochter, wir reisen sehr, sehr gerne.
Ja, also grundsätzlich gerne reise, aber Israel, ne? Ey, ich habe gedacht, krass, dann war es ziemlich auf der Kippe, das sollte Ostern sein, da war es politisch nochmal sehr schwer, dann war immer so, jede Woche fahren wir nicht, ne? Er hat sich dann getraut, ich glaube, viele Eltern haben gesagt, nee, lass unsere Kinder hier, unsere Jugendlichen oder jungen Erwachsenen hier, aber wir sind dann gefahren und es ist auch, nehme ich mal weg, es ist uns nichts passiert, wir haben allerdings einiges erlebt da unten. Ja, und dann sind wir mitgefahren. Also so, weil ich dachte, Israel, cool, ja, gehe ich mal auf den Spuren von Jesus und und vom Reisen her einfach eine total andere Kultur, anderes Leben und das über Ostern, das fand ich schon toll.
Ja, und was genau würdest du sagen, also deine Erwartung war vorher spannend, Israel, ich lasse mich mal drauf ein. Mhm. Hättest du erwartet, jetzt kleiner Spoiler, dass einer der wichtigsten Glaubensereignisse da passieren oder was war deine Erwartung an die Fahrt?
Nein, ich habe gedacht, genau, ne? Freude, alles, neues Lernen, aber ich war ja, weißt du, ich bin einfach gläubig, ich bin katholisch, also bis jetzt lief ja alles richtig. Ich habe nicht gedacht, dass mir noch was fehlt.
Ja.
Also nicht, also dieses Großes fehlt, dass man immer im Glauben weiter wächst oder so, das war mir auch klar, dass man neue Sachen erlebt oder sich weiterbilden darf oder ne, so spirituell. Aber ich habe nicht gewusst, dass mir was fehlt.
Genau, und ich glaube, das Entscheidende war, dass, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt dir keiner gesagt hatte, dass es eigentlich im Glauben darum geht, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Und ich glaube, das ist irgendwie nicht so bis dato dir gesagt worden. Und das hat sich, glaube ich, auf dieser Fahrt geändert, weil du hast Menschen kennengelernt, zwei sehr gute Freundinnen, die dir das erzählt haben. Oder wie kam das?
Diese jetzt Freundinnen sind, aber wir müssen uns vorstellen, das sind ja total viele Studenten, die mitgefahren sind, aus unterschiedlichen Gemeinden in Köln. Ja, man kannte den einen oder anderen, aber man kannte sich sonst eigentlich gar nicht, weil der eine studiert, was weiß ich, Deutsch auf Lehramt, der andere, was weiß ich, wie ich habe Betriebswirtschaft studiert. Also man fuhr bunt los und vielleicht war der Priester der Einzige, den alle kannten, ja. Und wir sind halt gefahren und für mich einschneidend war halt wirklich am See Genezareth wirklich so, in einem Kibbutz, ja. Und da waren zwei junge Frauen, die ich bis dahin nicht kannte. also auf der Fahrt, kennengelernt habe. Und die standen, das müsst ihr euch mal vorstellen, ich weiß nicht, zumindest wenn die Jugend jetzt hier zuhört, freiwillig, ja, als Student eine Stunde früher aufstehen, wo es gar nicht, also gar nicht sein musste. Und die schlichen immer raus aus dem Schlafsaal. Und dann war es noch so, und die strahlten immer den ganzen Tag durch die Gegend. Die hatten was in ihren Augen, wo ich dachte, entweder nehmen die irgendwas ein, ja, oder die haben was, ja, was ich nicht habe. Ja. Und die strahlten so eine Liebe und so eine Herzlichkeit aus, dass ich dachte, warum stehen die jeden Morgen eine Stunde oder anderthalb vor mir auf, wo alle anderen noch schliefen? Irgendwann bin ich zu den beiden hin und habe gedacht, immer, was macht ihr denn da immer morgens? Ja? Die so, ja, wir gehen an den See und beten mal für die ganze Gruppe, dass das mal hier eine richtige Wallfahrt wird. Und ich so, aha, machen wir nicht eine Wallfahrt? Nö, in unseren Augen ist es noch ein bisschen mehr so Sightseeing, ja, so. Und ich so, gut. Und dann habe ich dann, was macht ihr dann? Ja, wir beten für die ganze Gruppe und so. Und ich so, ja, kann ich da mal mitkommen morgens? Ja, ja, gerne, Claudia. Und ich so, aber ich will nichts tun, ich will nur beobachten. Das war, ich habe gedacht, das kam mir alles ein bisschen spooky vor, ja. Und ja, ich muss jetzt einfach so sagen, das waren meine zwei Apostelinnen, weil ehrlich, an diesem See Genezareth habe ich das erste Mal seit nach 25 Jahren gehört, wie die so selbstverständlich mit jemandem reden, als wenn der da wäre, und zwar mit Jesus Christus. Die haben mit Jesus so geredet, als wenn der neben uns gesessen hätte. Und die hatten nichts eingenommen übrigens, ja. Also die hatten nur schon ihr Leben an Jesus Christus vor vielen Jahren ihm geschenkt. Und für die war das klar, dass Jesus, eine lebendige Beziehung, so wichtig ist zu Jesus Christus. Trotz, dass die eine katholisch war, die andere war übrigens freikirchlich. Die war auch mit. Und oder hatte zumindest da Wurzeln mit. Aber für mich war das so bewegend, wie die so selbstverständlich gebetet haben für jeden Einzelnen aus unserer Gruppe, diejenigen gesegnet haben, ihnen Gutes zugesprochen haben, für den Priester gebetet haben, für Schutz an Leib und Seele. Und aber vor allem, dass alle von uns, ja, Jesus als ihren Retter, als ihren großen Freund und Heiland annehmen. Also dass wir das dürfen irgendwann, ja, dass wir das geschenkt bekommen, dass diese Sehnsucht in uns zumindest wächst, ja. Und Jesus kommt ja, wenn wir ihn bitten, in unser Herz. Und das hat sich echt total cool angefühlt. Und ehrlich, das Witzige war, dass ich nicht die Erste dann jeden Morgen mit bin. Es wurden immer mehr, die morgens aufstanden. Und aus dieser kleinen Dreier-Community wurden 4, 5, 6, 7. Und als wir dann irgendwann, ich kann nicht alles erzählen, aber als wir dann wieder in Köln zurück waren, war in der Sehnsucht von uns, was, lass es mal 10 gewesen sein, die zu dem Priester hingegangen sind, ey, wir kommen aus unterschiedlichen Gemeinden, können wir nicht einen Raum haben? Wir wollen uns jeden Dienstag weiter treffen, wollen Bibelteilen weitermachen, wir wollen füreinander beten, wir wollen im Glauben zusammenwachsen. Hast du im katholischen Jugendamt einen Raum für uns? Und er hat sich so gefreut und hat ja gesagt. Und da waren wir fast 8, 9 Jahre und haben jeden Dienstag uns getroffen und sind wirklich zusammengewachsen. Und es kamen natürlich immer mehr Leute dazu, aber dieser Kern, ne? Und ich habe durch die beiden, das sind meine persönlichen Apostelinnen, ja, weiß ich nicht, wo ich heute wäre oder wie ich dich hätte erziehen können und Johanna, ja, also, weil die mir gesagt haben, es gibt ein Mehr, als nur getauft zu sein, zur Kommunion gegangen zu sein, sich sozial zu engagieren, das Soziale ist total wichtig, ich will das überhaupt nicht mindern, das ist wirklich karitativ, das ist ein großes, Jesus war das auch, ja, aber wirklich mit Jesus eine lebendige Beziehung im Alltag zu leben, ja, durch Leid, durch Freude, durch alles hindurch, zu wissen, er ist an meiner Seite, das habe ich durch diese zwei Apostelinnen, den Anfang haben die gemacht. Und ja, das ist eine Lebensübergabe, nennen die das in der Freikirche, ich weiß nicht, wie man es in der Katholik, also ich würde sagen, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und ja, das habe ich erlebt. Und seitdem, würde ich sagen, so bis 25 war ich katholisch, ja. Also ja. Nicht schlecht katholisch. Das war alles gut. Mhm. Aber ab da, ja, fängt halt eine neue Story an mit Jesus Christus.
Und so eine bewusste Entscheidung, weil du wusstest, für wen du dich entscheidest. Weil genau. Vorher, glaube ich, war dein Glaube durch die Kindheit schon katholisch sozialisiert geprägt worden, aber es fehlte ein, gibt es da irgendwas mehr? Und dieses Mehr hast du, glaube ich, in den Augen von den beiden Freundinnen gesehen. Und dann kam die Sehnsucht, glaube ich, zu wissen, was ist das oder wer ist das? Und ich glaube, da ist, ich glaube, die entscheidende Stelle gewesen, dass du gesagt hast, ja, ich möchte diesen Jesus immer mehr kennenlernen, der mit mir persönlich eine Beziehung führen möchte.
Ja, das habe ich durch die gelernt. Und was mir gerade noch ganz, ganz wichtig ist, ich dachte immer, diese Bibel, das muss ich nochmal echt sagen, naja, ist ein Buch. Interessante Storys drin. Man hört ja auch sonntags das Evangelium oder wie auch immer. Ne? Man kann da so wirklich Weisheiten rausziehen. Ne? Aber was ich durch die beiden eben, durch dieses Bibelteilen einfach auch erlebt habe, dass es eben nicht einfach nur Zeilen sind und coole Geschichten, sondern dass es das Wort Gottes auch heute für uns ist und nicht irgendein altes Buch, was irgendwann mal aufgeschrieben worden ist. Und dass das Wort Gottes, wenn wir es lesen und teilen, auch in unser Herz lassen und das Teilen in der Gruppe, was hat dich angesprochen, was hat mich angesprochen, dass er wirklich, also es ist wirklich das Wort Gottes, was für ein Reichtum, wenn man sich das mal reinzieht, ein Gott, ja, der so in diesem Buch, ja, das Wort Gottes, wirklich, man kann es lesen, er spricht zu uns, ja, und das ist so eine Fülle. Wir haben jeden Dienstag das Evangelium von dem Sonntag genommen, was drauf folgend in allen Kirchen der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird. Wir haben das immer dienstags zusammen gelesen, in so 7 Schritten gibt es halt das Bibelteilen und haben es sozusagen verkostet, uns einander ausgesprochen, ja, und damit, bei dem einen hat das Wort geprägt, das andere hat mich angesprochen. Und diese Fülle, die dann plötzlich da in dem Raum war, dann haben wir noch füreinander gebetet. Und dann gehst du sonntags in die Messe, jeder in seiner Gemeinde. Du hörst das Wort Gottes an dem Sonntag sowas von anders, weil du das einen Dienstag vorher mit deinen Freunden geteilt hast. Und das jede Woche, ja, das hat unser Glaube, also dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, so verändert. Also das muss ich auch noch sagen. Also es waren 2 Sachen. Also die bewusste Entscheidung, Jesus in mein Herz zu lassen, in mein Leben. Und das Zweite auch das Wort Gottes, was ich auch bis dahin nicht wusste, dass die Bibel so richtig zu einem sprechen kann, weil es das Wort Gottes ist.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass wenn du jemanden kennenlernen möchtest, auch wenn man vielleicht datet oder irgendwie verliebt ist, dann möchte man ja mit dieser anderen Person Zeit verbringen oder man möchte auch wissen, was interessiert diese Person, was hat die für Hobbys, was war vielleicht irgendwie Dinge im Leben, die einen geprägt haben. Und genauso ist es, glaube ich, im Glauben, wenn man Jesus kennenlernen will, dann ist es das Einfachste, glaube ich, erstmal vielleicht zu lesen in der Bibel, wer war Jesus? Oder was wollte er uns näher bringen? Er wollte uns eigentlich den Vater näher bringen, wie Gott selber eigentlich ist, dass er die Liebe ist. Und ich glaube, wie würdest du sagen, nach Israel, ihr habt dann diesen Gebetskreis gemacht, würdest du sagen, dass das, auch, sag ich mal, Fundament von deinem Glaubenswachstum war? Würdest du sagen, wenn du jetzt nach Hause gekommen wärst und ohne die beiden, wäre das dann eingeschlafen? Oder hättest du dann gesagt, also würdest du sagen, dass Gemeinschaft im Glauben essentiell ist, um Glaubenswachstum zu fördern?
Also ich glaube, es gibt Ausnahmen, wo Jesus 1:1 reicht. Ja, also, aber das sind ganz spezielle Berufungen wie Eremit oder so, glaube ich schon auch. Ne? Aber wenn man Jesus mal in die Bibel dann wirklich guckt, als er seine Jünger ausgesandt hat, der hat die ja nicht alleine ausgesandt. Wenn man jetzt, hätte er die 12 jeweils alleine ausgesandt, hätte er 12 Städte erreichen können. Mhm. Dann hat die immer zu zweit ausgesandt. Also und, das ist das Erste, also wenn wir auf Jesus gucken, wie er es gewünscht hat und er ist die Liebe und wie kann man Liebe leben, nur indem man sie teilt mit anderen, ja. Und ich würde auch sagen, unsere kleine Community da nach Israel, was wir ja viele Jahre jede Woche machen, ist auch gewachsen. Also wir haben ja nachher Messen zusammen gefeiert, wir haben Obdachlosenhilfe, wir haben gekocht, also es ist ganz viel draus gewachsen. Wir sind zusammen zu Exerzitien gefahren, ne? Wir haben es auch gebildet. Also das muss man auch nochmal sagen. Das eine ist das Wort Gottes, aber dann auch zu wachsen, indem man sich einfach auch gute andere Vorbilder, ne, entweder Heilige durchliest, die Biografien oder halt wirklich zu guten Exerzitien fährt, zu Menschen, die schon mit Jesus so lange unterwegs sind, dieses Wissen und diese Weisheit aufzusaugen. Also es war ein Startschuss, ja, da Israel, aber das Wachstum, das ist mit Menschen unterschiedlichem Alter, unterschiedlicher, wie sie gegangen sind. Ne? Ich meine, ob es Benediktiner, Franziskaner sind oder die neuen geistlichen Gemeinschaften, wo ich habe alles aufgesogen. Ja? Ich habe alles, wollte ich kennenlernen, das ganze Spektrum. So wie wir das euch ja nachher als Eltern auch ermöglicht haben, zu sagen, guck, das ist der Reichtum. Und jeder selbst muss spüren, welche Spiritualität einem so entspricht oder eher ist. Aber das Zentrum, das Allerwichtigste, ist Jesus Christus. Wenn das nicht da ist, dann ist das keine gute Gemeinschaft.
Ja, und ich glaube, Glauben wächst ja auch extrem unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, damals, wie du angefangen hast zu beten oder deine ersten persönlichen Gebete mit Jesus, sind ja bestimmt ganz anders, als wie wenn du heute nach wie vielen Jahren auch, also einigen Jahren auf jeden Fall, wie du jetzt heutzutage mit Jesus betest. Ne? Auch natürlich mit, jetzt bist du verheiratet, jetzt bist du auch Mutter, das sind ja auch nochmal eine Entwicklung. Vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht jetzt auch in dem ähnlichen Alter war wie du damals, wenn man so vielleicht irgendwie eine Sehnsucht im Herzen spürt oder die ersten Erfahrungen macht, wo man sagt so, ja, ich bin gerade vielleicht so auf dem Weg des Glaubens oder frisch im Glauben. Was würdest du vielleicht jemandem mitgeben, der sagt, ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich machen soll oder was so die nächsten Schritte sind. Was hat dir damals vielleicht auch geholfen? Also bei dir war das auf jeden Fall Gemeinschaft, die Bibel zu lesen. Hast du vielleicht noch irgendwie einen Rat zu sagen, für Leute, die vielleicht neu im Glauben sind, was sie vielleicht machen können?
Also für mich waren ja diese zwei tollen Frauen, ja, diese Apostelin einfach, das waren wie zwei ältere Schwestern, ja, die mich an die Hand genommen haben, die schon länger mit Jesus auf dem Weg waren. Wenn es irgendwie möglich ist, ne, dass man auch guckt, habe ich im Freundeskreis oder Bekanntenkreis Leute, die Christen sind, ja, und die authentisch sind, ja, und die auch nicht mit den Moralien kommen, das und das musst du machen, dann wirst du ein guter Christ. Das ist übrigens völlig Banane, weil viele Päpste und Jesus, so viele Menschen, wie auf dieser Welt sind, so viele Wege gibt es zu Gott. Ja. Und da gibt es auch keine, das ist richtig und das ist falsch. Oder der Weg ist der einzigste Weg. Ja, nee, Jesus ist der Weg. Also da auch aufzupassen, dass eben auch kein geistlicher Missbrauch passiert, wenn ich mir Leute aussuche. Also das finde ich schon wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die Jesus schon kennen, die löchern ohne Ende. Ja, so das kann man machen. In der Bibel lesen finde ich trotzdem, das muss ich auch sagen, als ich bin dann nach Israel, bin ich nach Kanada, habe da gearbeitet und eben Beate meinte, du hast noch keine Bibel, also das muss man so, ne? So, dann hat sie gesagt, dann nimm doch wenigstens das Lukas-Evangelium, ja, und dann hat die mir so also jeden Tag, was man lesen sollte, so einen Leseplan mitgegeben. Und in Kanada war es auch teilweise nicht easy, aber ich wusste, dieses Wort Gottes war, da war ich ja dann alleine. Ich hatte gerade meine Bubble gefunden in Köln, dann gehe ich nach Kanada, nach Vancouver zum Arbeiten und hatte keinen mehr. Ja. Aber dieses Wort Gottes, also das Lukas-Evangelium, fand ich zum Einstieg, wenn man noch nicht die Bibel gelesen hat, gut. Es ist überfordert nicht, aber auch dran zu bleiben. Und es war für mich, was mich auch getragen hat. Ich wusste, die da hinten in Köln, die beten schon für meine Zeit da in Kanada. Aber so ganz ohne die, weiß ich, war ja so gerade Babychrist, wenn man das so will, hat mich das Lukas-Evangelium auch getragen. Also ich würde sagen, es ist gut, auch wirklich Freunde zu finden, einen kleinen Kreis, muss gar nicht groß sein, mit dem man über seine Schritte, seine Zweifel, seine, wow, was habe ich alles für Fragen an, teilen kann. Das würde ich suchen auch.
Und ich glaube, auch keine Frage ist zu blöd oder Nein. zu doof oder zu dumm. Oder wenn man vielleicht auch manchmal sich so denkt unter Christen, die vielleicht schon angeblich so weiter im Glauben sind, dass man sich denkt, oh nein, jetzt darf ich das hier nicht fragen, weil das wissen ja eigentlich schon alle, was zum Beispiel arm bedeutet. Oder so die vielleicht aus unserer Sicht vielleicht basic Fragen, einfach Fragen, Mut haben. Und ich glaube, mich hat auch letztens jemand gefragt, ja, wie redest du denn immer mit Jesus? Mama, wie würdest du sagen, wie redest du mit Jesus, in welcher Sprache? Ganz einfach, oder? Also eigentlich wie mit einem besten Freund, oder?
Ich sage einfach, hallo Jesus oder ja. Lieber Jesus, so wie es in meinem Herzen kommt. Und dann spreche ich einfach mit ihm. Ja. Also was heißt Gebet? Gebet heißt einfach sprechen mit Gott. Mhm. Sprechen mit dem Vater, manche sprechen auch lieber den Vater an, manchmal der Heiligen Geist. Ja. Und Jesus, das fiel mir halt, also Jesus war für mich der Erste, mit dem ich wirklich so ins Gespräch gekommen bin. Und dann hat Jesus mir auch den Vater, manchmal spät ich auch einfach zum Vater. Dann irgendwann kam auch mal der Heilige Geist, der war mir ein bisschen suspekt. Aber auch das, zu dem kann ich jetzt auch beten, zur Mutter Gottes. Also Maria als Mama habe ich irgendwann entdeckt durch Jesus. Also für mich war erst Jesus, weil ich glaube, das war für mich aus meiner Herkunftsfamilie das Einfachste, ja. Wie so ein guter Bruder. Und ich habe einen super tollen Bruder, ja. Von daher war Jesus das Bild, dass Jesus mein Bruder ist. Und ich habe mir immer einen großen Bruder gewünscht, weil mein Bruder ist der Jüngere. Und irgendwann kam mir der, ja, wie cool, jetzt habe ich einen großen Bruder, nämlich Jesus, und ich rede ganz normal mit dem. Als ja. wenn der wirklich wie du jetzt hier sitzt, so wie ich das damals an diesem See da erlebt habe mit den Beinen. Die haben ja geredet, als wenn der daneben sitzen würde. Und das ist mittlerweile auch so. Ja. Ich weiß, dass Jesus auch jetzt hier ist, auch wenn ja. wir ihn nicht sehen können mit unseren Augen, aber hier in meinem Herzen weiß ich, er ist da.
Richtig schön. Ich freue mich sehr auf weitere Podcast-Folgen, aber ich glaube, das war so, ich glaube, für den ersten Teil in deinem Leben, glaube ich, ganz rund, würde ich behaupten. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir ins Spiel übergehen. Mama, ich weiß nicht, bist du bereit? Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Also, das Spiel geht folgendermaßen. Ich stelle 6 Fragen und wir müssen die jeweils quasi für die andere Person beantworten. Und natürlich in deinem Kopf musst du die richtige Antwort haben, wie du die für dich beantworten würdest, weil dann können wir überprüfen, ob ich recht habe. Also das Spiel geht so nach dem Motto, was denkt ihr, wer kennt die andere Person besser? Also dann denkt ihr, dass ich meine Mutter besser kenne oder denkt ihr, dass meine Mama mich besser kennen würde? Mhm. Eigentlich kennst du mich ja länger, also theoretisch. Ne? Eigentlich müsstest du
ja rein mathematisch, also ich hatte mal Mathe LK, ja. sind es 23 Jahre du mich, ich dich, also warum länger? Also das
ja,
ist
aber ich war ja ein Baby, würde ich sagen. Ne? Also eigentlich, theoretisch würde ich sagen, dass Mama eigentlich bessere Chancen
hat. Also müsste ich gewinnen nach deiner. Aber du hast ja den Vorteil, du kennst die Fragen.
Na ja, ich bin ja auch sehr ehrgeizig, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Also verlieren ist jetzt auch nicht so meine Stärke. Also ich würde schon gern gewinnen. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage, Mama. Und zwar, also du musst erst die Frage für dich im Kopf beantworten und dann verstanden?
Ich hoffe, ihr versteht meine
Tochter. Gut, wir fangen einfach mal an. Also die erste Frage ist, wenn wir bei der Eisdiele sind, hier in Riehl, und du sicher sein möchtest, dass du mir ein leckeres Eis bestellst, welche Sorten würdest du für mich bestellen? Und quasi meine Aufgabe ist jetzt zu raten, was würde ich dir bestellen, damit ich immer sicher bin. Also ich weiß das relativ sicher, meiner Meinung nach. Und jetzt gucken wir mal, ob ich recht hatte. Also was denkst du, also ich weiß natürlich auch, was ich gerne hätte. Was würdest du mir bestellen?
Und wie viele Kugeln reden wir denn hier?
Das ist ja, Mama, jetzt nicht so kompliziert. Was würdest du mir bestellen, wo du sicher...
Ich bin ganz sicher.
Okay. Genau.
Zitrone.
Uiuiui, das kam aus der Pistole geschossen, ja.
Und dann auf jeden Fall irgendwas Bärisches, Waldbeere oder Himbeere, also dem, nachdem wir da so haben. Und Vanille.
Boah, Vanille ist falsch, Mama.
Ach, das bin ich ja. Entschuldigung.
Ja, gut. Ja, okay. Aber die ersten 2 Kugeln sind eigentlich richtig gewesen. Aber was wäre die dritte Kugel?
Die dritte Kugel.
Wenn es eine dritte Kugel gibt. Jetzt hast du Zitrone, was Bäriges.
Dann würde ich doch was Nussiges nehmen.
Genau, Nuss mag ich gerne oder halt irgendwas Cookie-mäßiges oder so. Ne? Aber Beere ist auf jeden Fall richtig. Also irgendwas und Zitronen sind alles guter Guess. Ich würde sagen, Mama kriegt auf jeden Fall einen Punkt. Jetzt mal gucken, ob ich auch einen Punkt bekomme. 100%, Mama, wenn du das jetzt sagst, dass das falsch ist, ja, dann können wir den Podcast hier abbrechen. Also wenn ich 100% sicher sein will, dass ich richtig liege, dann Spaghetti-Eis.
Weil da ist das Vanilleeis drin.
Genau, Mama mag auf jeden Fall Vanilleeis und Spaghetti-Eis ist immer richtig, oder? Wenn ich dir das mitbringen würde.
Absolut, dann machst du mir eine große Freude. Alles gut.
Gut, danke. Dann steht es jetzt 1-1. Das heißt, wir haben die Frage übereinander richtig beantwortet. Okay, sehr gut. 1-1, Mama. Zweite Frage ist, wenn wir für die andere Person ein Flugticket bestellen dürften, einfach egal in welches Land, ab heute. Also wenn du sagst, morgen, Sophia, du fliegst da und dahin und ich habe das für dich gebucht, und ich soll mich darüber freuen, in welches Land oder welche Stadt würdest du für mich aussuchen und ich für dich. Dann kann man kurz am Überlegen. Ja, also ich weiß es eigentlich. Was denkst du? Okay, wo würde ich nach deiner Meinung nach, also wo würdest du
das Ticket kaufen? Ich würde dir ein Ticket für Afrika schicken.
Ja, okay, ist richtig. Mama hat auf jeden Fall Punkt. 2-1. Ich würde für dich sagen Kanada oder Australien.
Ja, beides ist gut. Also einmal Vancouver nochmal, dass ich einmal durch meinen British Columbia fahren könnte. Also das würde ich schon gerne nochmal. Es ist eine super tolle Sache. Und Australien, weil ich meinen Bruder nochmal sehen durfte.
Also habe ich richtig? Bekomme ich einen Punkt?
Ja, kriegst auch einen Punkt.
Okay, 2-2. Gut, sehr gut. Die dritte Frage ist, Was war das Lieblingsfach in der Schule von der anderen Person?
Das Lieblingsfach, mhm.
Ich weiß es bei dir. Weißt du es auch bei mir? Oder das Fach, wo ich auf jeden Fall am besten drin war? Wo
okay,
es
mir am besten.
Was mir am einfachsten, aber das ist bei uns beiden dasselbe, würde ich sagen.
Ja, das verrate ich jetzt nicht.
Okay, also bei dir ist es auf jeden Fall Mathe gewesen?
Nee, definitiv nicht.
Hä?
Nein.
Als ob.
Nee, ich hatte Biologiefach, Bio-LK.
Ja, ich weiß, aber Mathe warst du immer gut drin.
Ja, ich
auch
war
in
da,
der Grundschule und
ich
so.
Ich war da gut drin, aber mein Lieblingsfach.
Echt? War Bio? Hast,
das muss man natürlich fragen. Ich war da gut drin, aber mein Lieblingsfach, sonst hätte ich nicht Bio-LK gewählt. Ich
okay.
fand das total spannend. Ich wollte auch Bio mal
das
studieren.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na
ja?
Gut, okay.
Ja.
Also na gut, dann
gut aufgepasst.
Okay, mein Lieblingsfach in der Schule.
Rallye.
Ja, okay, ist richtig. Ja. Also das heißt, Mama. Okay, Mama ist leider in Führung. Okay, also wir sagen jetzt, Mama hat 3 Punkte und ich habe immer noch 2. Richtig? Weil du hast jetzt schon 3 Sachen und ich habe 2. Okay, schade. Okay, ich muss wieder aufholen. Das ist jetzt etwas, wo wir beide das wissen müssten. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir gleich antworten. Was ist unsere gemeinsame Schwäche? Also was würdest du sagen, wo wir beide noch dran arbeiten dürfen? Oder eine Sache, die wir beide nicht so gut können? Also ich würde sagen, dass wir noch ein bisschen lernen dürfen. Wir sind beide sehr seelsorgerisch. Wir hören gerne anderen Menschen zu. Aber wir müssen, glaube ich, beide für uns manchmal noch lernen, einfach Grenzen zu setzen oder auch zu merken, wo das einfach ein bisschen zu viel wird, weil wir einfach immer sehr viel auf uns laden, was andere Menschen uns erzählen, was sie belastet. Und ich glaube, da müssen wir noch manchmal ein bisschen lernen, damit richtig umzugehen, dass wir das nicht selber zu sehr an uns ranlassen.
Ja.
Hätte ich jetzt gesagt.
So ähnlich hätte ich das auch gesagt bis hin. Du bist ja noch recht jung. Ich habe das relativ spät erkannt, dass es gut, dass du das jetzt schon erkennst, mit deinen 23. Ich habe das sehr spät erkannt, dass das eben auch Jesus ja gesagt hat, liebe deinen Nächsten, ja, wie dich selbst. Mhm. Und ich habe jahrelang einfach liebe deinen Nächsten primär gelebt, ja. Und wie dich selbst, das ist total wichtig. Also das sage ich jetzt allen jungen Leuten, gerade die jetzt auch Mama werden wollen oder was auch immer oder in der Seelsorge tätig sind, du brauchst immer auch, Jesus hat das auch gemacht, wir müssen eigentlich nur Jesus nachfolgen, ja, auch was das, der hat gegeben, 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 der hat geheilt und irgendwann hat er gesagt, so jetzt gehe ich mal wieder an einen einsamen Ort, rede mit meinem Papa, mit meinem himmlischen Vater, um auch wirklich von ihm die Liebe wieder sich auftanken zu lassen, auszuruhen, körperlich auszuruhen, geistig, also so wirklich sich zurückzuziehen. Bei mir ist es die eucharistische Anbetung, ne, wo ich zu Jesus kann, aber bei mir sind es auch meine Schweigeexerzitien. Und dass wir es gar nicht auf uns laden müssen, was die Menschen uns erzählen, sondern wirklich am Abend spätestens, ja, wie bei der Beichte, ich weiß nicht, wenn ein Priester tagelang, stundenlang Beichte gehört hat, dass man am Abend es einfach Jesus wieder abgibt, weil Jesus sorgt für die Menschen.
Ja,
also das so eine gute Balance zu haben. Ich kenne, mir hat eine Freundin dieses Bild, weil ich habe da immer gedacht, so Jesus strahle durch mich. Nee, die hat gesagt, das Bild muss eigentlich anders sein. Es ist eine Schale. Jesus fülle mich, ja, mit deiner Liebe. Und das, was überläuft, das kommt zu den Menschen. Ist ein anderes Bild als komm zu mir und strahle. Das habe ich jahrelang gelebt. Aber dann bleibt ja nichts für mich übrig. Verstehst du?
Mhm.
So, wenn man es ganz krass sehen würde, ja. Und aber diese Schale, ja, fülle sie so voll, dass das Überfließen im Prinzip zu den Menschen kommt. Und dann powern wir uns nicht aus, weil das will Jesus nicht, ja. Sondern mit ihm wollen wir den Menschen dienen, mit ihm. Und erstmal ist die Beziehung zu ihm das Wichtigste, bevor der Dienst kommt. Und das hat er auch gelebt. Er ist immer wieder zum Papa gegangen, zum Vater, in die Stille, auf den Berg, wo auch immer, ja.
Okay, dann die letzte Frage.
Okay.
Also wir haben keinen Stechen. Vielleicht mache ich die letzte Frage aber dann trotzdem. Aber meine Mama ist auf jeden Fall in Führung. Die nächste Frage ist, welches Symbol in der Bibel würden wir jetzt für uns persönlich entscheiden, dass das was mit unserem Glaubensleben zu tun hat? Also zum Beispiel Wasser, der Weinstock, der Hirte, das Licht, was auch immer. Genau, was sind vielleicht so Symbole oder Bibelstellen, die bezogen auf einer dieser Symbole sind, die für dich in deinem Glaubensleben wichtig sind und auch für mich? Genau. Also bei dir würde ich auf jeden Fall sagen, es hat alles, was mit dem guten Hirten zu tun hat. Genau. Und natürlich auch mit Licht und Heil, würde ich die beiden Sachen sagen. Ja, das würde ich sagen.
Ja, ist beides korrekt. Also mein meine beiden Lieblingspsalmen von früher waren Psalm 23 und der Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, und 23, der Herr ist mein Hirte.
Sehr beides, gut, ich bin richtig stolz.
Ja, beides sind mega gute Psalmen, also die man auch wirklich gut in sein Herz lassen kann. Und bei dir würde ich sagen, auch das Licht. Also Licht auf jeden Fall. So, ich möchte auch gerne Licht sein und für andere da sein, also Licht. Und ich würde bei dir noch sagen, diese, wie dein Podcast eigentlich heißt, für Gott ist nichts unmöglich.
Ja, 100%. Beides absolut richtig. Ihr habt auf jeden Fall einige Fragen auch auf Instagram mir gestellt, beziehungsweise was ihr für Fragen an meine Mama habt. Und die würde ich jetzt einfach mal so locker flockig dich fragen, Mama, ganz spontan. Mhm. Also die erste Frage ist, was ist dein absoluter Lieblingsort?
Wow. Ich glaube, ich kann das gar nicht so ganz spontan beantworten, den einzigsten Lieblingsort. Also ich weiß jetzt auch nicht, wer die Frage gestellt hat. Also geht es an den Ort der Natur, dann wäre es für mich auf jeden Fall, ich liebe das Meer. Ich bin ein Nordseekind, immer schon als Kind gewesen, war mir auf Helgoland. Und ich liebe im Moment die Nordsee, das ist die Insel Langeoog. Und wenn ich da sitze an dem Strand abends und die Sonne geht unter und diese Wellen und diese Weite, dann bin ich dem Schöpfergott so nah, und ich komme da so zur Ruhe und zur tiefen, ja, wo ich staune einfach nur, wie unser Vater im Himmel so was Schönes machen kann. Das ist so ein, sage ich mal, Naturort. Wenn ich so, wo ich auch gerne bin, ist wirklich in der eucharistischen Anbetung, das heißt in der Kapelle, einfach vor Jesus zu sein, ob es jetzt die Sakramentskapelle in Köln ist oder das Maternushaus, also wirklich bei Jesus zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ort für mich. Von den Orten, sage ich mal, die wir schon bereist haben, so von den Wallfahrtsorten, ist für mich total stimmig. Wenn ich in Medjugorje aussteige, dann habe ich das Gefühl, ich bin bei der Mutter Gottes angekommen, die ummantelt einen direkt, das ist für mich ein wichtiger Ort. Ja, und so als Mama ist für mich so der wichtigste Ort, wenn meine Familie um mich rum ist. Das heißt, im Moment geht es, oder die nächsten Jahre geht es immer nur, wenn wir unsere Tochter besuchen, weil die ja aus dem Kloster kontemplativ nicht uns besuchen kann. Aber wenn wir als ganze Familie vereint sind, in ihrem Kloster Zeit zusammen verbringen, diese Liebe, die unter uns ist, einfach nochmal auch räumlich, dass wir alle wieder zusammen sind, das ist einer meiner Lieblingsorte.
Sehr schön.
Ich weiß nicht, ob das reicht.
Doch, das reicht. Dann ist eigentlich die zweite Frage, es hat jemand anderes die Frage gestellt, wie war deine Reaktion, als deine Tochter gesagt hat, dass sie gerne ins Kloster gehen möchte?
Mhm. Also dazu muss man sagen, darüber habe ich mich dann gefreut, weil es nicht von jetzt auf gleich gekommen ist. Also ich durfte unsere Tochter seit ihrem 18. Lebensjahr ganz bewusst mit dieser mit ihrem Ringen, wo gehöre ich hin, wo will Jesus mich haben, begleiten, jeden Tag im Gebet mit ganz vielen wunderbaren, guten Mutter-Töchter-Gesprächen, ja, so, und ja, und wenn mich, eine Sache fällt mir noch ein, da waren die, glaube ich, 10 und 12 oder 12 und 14 irgendwie beim Frühstück, fragen die uns irgendwie sonntags beim Frühstück, Mama, Papa, ist es eigentlich schlimm, wenn ihr nicht mal Großeltern werdet? Also, und ich dann so spontan habe ich geantwortet, nein, das ist nicht schlimm. Ich wünsche mir zwei Sachen für euch, dass ihr mit Jesus immer zusammen als euren besten Freund durch diese Welt geht und dass ihr die Berufung, die Gott Jesus euch schenkt, in dass ihr in der glücklich werdet. Und dann bin ich als Mama auch glücklich. Und mit dieser Haltung, ja, dass wenn Jesus meiner Tochter sagt, komm mit mir in dieses Kloster, schenk das Leben mir ganz in dieser Berufung als Ordensschwester und sie ist darin glücklich. Ich meine, dann bin ich auch glücklich. Also von daher die Frage, wie war es, als Johanna dann gesagt hat, ich habe das Kloster endlich gefunden, wo ich hingehöre, ich habe da zwei Wochen mitgelebt und dieses Strahlen in den Augen. Und mittlerweile ist sie ja Novizin seit 2,5 Jahren und sie ist glücklich, immer noch. Ja, dann bin ich auch glücklich. Und das Schöne ist, sie ist nicht irgendwo weit weggegangen. Koblenz ist um die Ecke. da kann man noch mit dem Rollator demnächst hinfahren mit, ja, und sie besuchen gehen. Und wir dürfen sie halt alle 6 Wochen auch besuchen gehen. Also sie ist nicht aus der Welt. Und solange sie glücklich ist und Jesus weiterhin so liebt und dient uns allen, dann bin ich auch glücklich.
Ja, du antwortest perfekt immer als Übergang, als wäre das vorher geprobt worden. Was ist es aber nicht.
Nee, ich weiß nicht.
Die letzte Frage ist, was wünschst du dir für Sophia? Also für mich.
Für dich.
Mama, jetzt darfst du dir mal was erzählen. Mama, was wünschst du dir für mich?
Eigentlich wünsche ich dir genau so das, was ich auch deiner großen Schwester gewünscht habe, dass du mit Jesus deinen Weg weitergehst. Das machst du ja gerade total cool, dass er weiter dein bester Freund ist, ja, der, mit dem du durch dieses Leben gehst. Und als zweites, so wie es Johanna auch gewünscht hat, dass du die Berufung findest, die für dich stimmig ist, ja, dass du auf Jesus gut hörst, was er für dich vorgesehen hat, auch was den Stand angeht, sei es alleine zu leben, sei es zu heiraten, selber vielleicht Mama zu werden, sei es Ordensschwester zu werden, keine Ahnung, was er mit dir vorhat. Genau, weil das ist auch so was, ne, da haben wir auch kein Mitspracherecht als Eltern. Ich kann nur, ne, wir beten für euch, seit ihr geboren seid, ne, eigentlich seit ihr in meinem Bauch wart, ja, dass Gott, dass ihr Christen bleibt, ja, oder Christen werdet, mit Jesus als eurem besten Freund durch diese Welt marschiert, ja, und Jesus nachfolgt und dass er euch die Berufung zeigt, wo er euch hinhaben will. Bei deiner Schwester ist es jetzt das Kloster Bethlehem. Was mit dir passiert, weiß ich noch nicht. Geh einfach deinen Weg weiter, so wie du ihn jetzt schon mit Jesus gehst. Und falls es die Heirat ist, ja, falls es die katholische, gute, heilige Ehe ist, ja, dann wünsche ich dir einen Ehemann, ja, der genauso brennt für Jesus Christus, ja, der dich liebt, ehrt, ja, und dass ihr, wenn Gott das will, eben auch Mama und Papa werdet mit ganz vielen Kindern, wenn es sein soll. Dann werde ich vielleicht doch noch Oma. Aber wenn auch nicht, ich möchte nur, dass du auf Jesus hörst, was deine Berufung ist. Das wünsche ich dir.
Danke, Mama. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung, vielleicht ganz zum Schluss, dass wir einmal für alle Menschen, die diese Podcast-Folge gerade hören, noch einmal zum Abschluss gemeinsam beten als Mutter und Tochter. Würde mich richtig freuen, wenn du einmal anfängst zu beten und dann schließen wir ab mit einem Gegrüßet seist du Maria oder ich bete nochmal kurz. Genau. Ja.
Jesus, wir loben und preisen dich, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir für meine Apostelinnen damals in Israel. Ich danke dir für meine Töchter, für meinen Ehemann, für alle Freunde, die mich auf meinem Weg bisher begleitet haben. Und ich flehe dich an und bitte dich für alle Menschen, ja, die auch diesen Podcast vielleicht hören, dass du ihr Herz berührst, sei es ein Satz, ein Lachen, ein Witz, was auch immer, dass du dich erkennbar machen lässt für diese Menschen, für alle Menschen, die dich suchen, dass du diese Sehnsucht in ihnen, die dich noch nicht kennen, wächst, dass sie anfangen, dich zu suchen, dass du ihnen gute Menschen, so Apostelinnen oder Apostel auch schickst, die von deiner Liebe erzählen, von diesem Meer, von diesem Meer an Schönheit, mehr an Leben und Sinn in dieser Zeit. Ich bitte dich für alle, die ja heute diesen Podcast sehen oder auch morgen, dass du sie segnest, dass du ihnen gute Freunde an die Seite stellst, die dich schon kennen, dass sie vielleicht auch eine Gemeinschaft finden, wo sie ihren Glauben leben können, wo sie wachsen können, wo sie diese Schönheit ausstrahlen können. Ich bitte dich für alle, die in Beziehungen sind, die vielleicht bald heiraten werden, dass sie diese Freude am Glauben auch ihren Kindern weitergeben können. Ich bitte dich für alle Menschen, segne sie, beschütze sie. Amen.
Amen. Danke, Jesus, einfach für Mama, für diese Podcast-Folge. Danke, dass du ein Gott bist, der so lebendig in jedem Leben sichtbar sein möchte. Segne jetzt Mamas Ehe, auch mit Papa, alles, was noch in die nächsten Jahre kommt. Ich preise dich jetzt schon für alles, was du so Großartiges in ihrem Leben getan hast. Ich danke dir für meine Schwester, für meine ganze Familie, für dieses Geschenk, dass ich das von Eltern und meiner Schwester geschenkt bekommen habe, die mir so früh einen Glauben authentisch vorgelebt haben, dass ich dich so früh schon kennenlernen durfte. Und ja, ich danke dir für alles, was du noch vorbereitet hast in meinem Leben und für jeden einzelnen Podcast-Zuhörer. Segne dieses Leben und sei du der Mittelpunkt immer wieder in diesem Podcast. Amen. Amen. Danke, Jesus, und wir wollen dich auch, Mutter Gottes, einmal noch ehren mit einem Gegrüßet seist du, Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Amen.
Amen. Danke, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Ich freue mich sehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder kommentiert. Wenn ihr noch weitere Fragen habt an Mama, schreibt die auch gerne in die Kommentare. Und dann sage ich einfach bis bald und bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.